Ja, was für ein Sonntag wir schon zusammen erleben durften. Hä? Gott ist gut. Wir geben Jesus die Ehre. Sein Königreich ist gegenwärtig unter uns. Das ist Good News, ist es nicht so? Hast du die Offenbarung schon mal gelesen? Wer hat die Offenbarung noch nie gelesen? Mache dir Mut, die Offenbarung zu lesen. Es ist ein gutes Buch, weil Gott ein guter Gott ist. Deshalb kommt das Gute von Gott natürlich in jedem Buch der Bibel vor, aber speziell in der Offenbarung, wenn du die Güte Gottes erleben willst, lies die Offenbarung. Es ist sein Herz, das er mit uns teilt. Wir sind in einer Predigtreihe über die Offenbarung, über die Sendschreiben. Es ist der erste Teil der Offenbarung. Da geht es um diese sieben Kirchen im damaligen asiatischen Raum. Es geht um die Botschaft, die Jesus vom Vater empfangen hat, die er nun an diese Kirchen weitergeben möchte. Er möchte sie instruieren, er möchte ihnen prophetisch dienen. Das ist, was genau geschieht in der Offenbarung, aber speziell in diesen Sendschreiben. Jesus spricht hier Worte in das Leben der Gemeinde hinein. Er spricht Worte des Lebens, der Auferbauung, aber auch Worte der Korrektur. Weil es Jesus wichtig ist, dass seine Kirche, dazu mal vor 2000 Jahren, und deshalb ist es so zentral auch heute, dass seine Kirche über alle Zeiten, bis Jesus wiederkommt, dass seine Kirche ready ist. Bereit. Für was? Für die Party. Für die Party im Himmel. Wenn du an eine Party gehst, dann machst du dich bereit, oder? Dann schmückst du dich, oder? Machst dich hübsch, oder? Also im Normalfall schon, oder? Oder? Ein bisschen Make-up für die Frauen, die Männer ein schöner Dress, oder? Du gehst nicht einfach so in deinen Klamotten, Alltagsklamotten an eine Party. Und Jesus möchte, dass wir die schönsten Kleider anziehen für die Party, die vor uns liegt. Und das ist der Inhalt, auch ein wesentlicher Inhalt von dem, was uns die Offenbarung weitergibt, aber speziell von diesen Sendschreiben. Wir haben bereits zwei dieser Schreiben miteinander angeschaut und werden heute das dritte Schreiben miteinander anschauen. Wir sind in der heutigen Türkei, das ist Asien, das ist der Ort, wo Paulus und andere seiner Mitstreiter Kirchen gegründet haben, so zwischen 50, 60 und 70 nach Christus sind diese Kirchen entstanden. Und heute geht es um die Gemeinde in Pergamon. Das ist die nördlichste Kirche im Raum, wo Gemeinden gegründet worden sind im asiatischen Umfeld. Und wir möchten miteinander diesen Text lesen, diesen Text anschauen. Und dann legen wir los. Bist du bereit für das Wort Gottes? Hast du deine Bibel da? Ready? Gut. Da heißt es, schreibe an den Engel der Gemeinde in Pergamon. Der, dem das scharfe, beidseitig geschliffene Schwert zur Verfügung steht, lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, dass dort, wo du wohnst, der Thron des Satans steht. Und trotzdem hältst du ein Bekenntnis zu mir fest. Du hast deinen Glauben an mich nicht verleugnet, auch damals nicht, als in eurer Stadt, dieser Hochburg des Satans, mein treuer Zeuge Antipas getötet wurde. Doch einen Vorwurf kann ich dir nicht ersparen. Du duldest in deiner Mitte Anhänger der Lehre Bileams. Bileam hatte Balak den Rat gegeben, die Israeliten zum Essen von Opferfleisch, das den Götzen geweiht war, zu sexueller Zügellosigkeit zu verführen und sie dadurch zu Fall zu bringen. Auch bei dir gibt es Leute wie Bileam. Es sind die Anhänger der Lehre der Nikolaiten. Darum sage ich dir, kehre um. Wenn du nicht umkehrst, werde ich nicht zögern, mich gegen dich zu wenden und mit dem Schwert, das aus meinem Mund kommt, gegen diese Leute Krieg zu führen. Wer bereit ist zu hören, Achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich von dem Manna zu essen geben, das jetzt noch verborgen ist. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben, in dem ein neuer Name eingraviert ist, den niemand kennt außer dem, der ihn bekommt. Jesus beginnt hier diese Offenbarung an diese Gemeinde in Pergamon. Ein paar Gedanken zu dieser Kirche. Nun, diese Kirche liegt im heutigen Raum, etwas nördlich von Izmir. Vielleicht warst du schon mal in dieser Gegend in den Ferien. Und es gibt heute nicht mehr diese Stadt Pergamon, die gibt es nicht mehr. Es gibt Ausgrabungen, aber es gibt eine neue Stadt, die etwa so 100.000 Leute auch zählt. Und in dieser Stadt Pergamon gab es sehr viele kulturelle Anlässe. Und wenn wir diesen Text, diesen ersten Teil auch verstehen wollen, dann müssen wir diese Stadt verstehen, was dort abging. Ich habe ja kürzlich über Ephesus gepredigt. Viele Aspekte der Stadt in Ephesus, die südlich lag, sind ähnlich wie hier in Pergamon oder auch Jemison, der letzte Woche über Smyrna gepredigt hat. Aber etwas unterschied diese Stadt von den anderen Städten. Sie war nicht wie Ephesus ein Handelszentrum. Von dem her war Ephesus für den Handel in der damaligen Zeit im Römischen Reich wichtiger. Aber diese Stadt Pergamon war die Kulturhauptstadt und es war die Hauptstadt im damaligen asiatischen Raum. Und bereits als Alexander der Große, die Griechen kamen, oder? Sie kamen von Griechenland und fingen an, das Land einzunehmen, wurde diese Stadt Pergamon im griechischen Reich zur Hauptstadt gekürt. Und die Griechen brachten ihre Kultur in diese Stadt hinein und hört gut zu. In dieser Stadt, dazumal, zur Zeit Jesu, gab es eine Bibliothek mit 200.000 Schriftrollen. Also, meine heute, wenn du in die Bibliothek in Basel gehst oder in Zürich, findest du noch ein paar Schriftrollen mehr. Aber denk an die damalige Zeit, da gab es noch keine Pressen. 200.000 Schriftrollen, griechische Philosophie, Kultur hier, sehr viel Wissen, das dort in dieser Stadt lagerte, menschliche Weisheiten. Dann war es eine Stadt, wo geprägt war, genauso wie in Ephesus. Wir wissen das ja auch von der Apostelgeschichte, als Paulus dort die Gemeinden gegründet hat. Da gab es viele okkulte Tempel, die den verschiedenen Gottheiten, mehrheitlich den griechischen Gottheiten und auch den römischen Gottheiten gewidmet und geweiht wurden. Und einer dieser Tempel, das war der Tempel des Asklepios. Hast du schon mal vom Asklepios gehört? Der Asklepios war ein Schlangengott. Und die Leute kamen zu diesem Tempel. Sie kamen nach Pergamon von überall her, vom damaligen Römischen Reich, und sie kamen, um geheilt zu werden. Weil dieser Schlangengott Asklepios war ein Heilungsgott. Sie kamen in diesen Tempel und hofften, dass sie geheilt wurden. Vielleicht hast du schon von Lourdes gehört. Lourdes ist heutzutage in unserem kulturellen Umfeld auch so ein Ort, wo die Menschen von überall her pilgern, weil dort mal Maria-Erscheinungen und sonst welche übernatürlichen Dinge abgingen, oder? Aber eigentlich ist es ein okkulter Ort. Weil nicht Jesus verherrlicht wird. Aber die Leute gehen mit einer Hoffnung, gingen sie an diese Orte. Sie kamen mit der Hoffnung dorthin. Aber was sie antrafen, war nicht der Jesus, der heilt, sondern den Schlangengott. Und dann war nebst all dem auch der Kaiserkult. Ich habe bereits den Kaiserkult erwähnt. In der damaligen Zeit, wo die Römer sich immer mehr ausbreiten mussten, die Kaiser von den Menschen gehuldigt und verehrt werden. Bereits vor Christus wurde in Pergamon, eine Stadt, eben mit doch einer guten Größe, wurde für Augustus, den damaligen Kaiser, wurde ein Tempel errichtet, wo dann die Menschen hingehen mussten, um ihn zu verehren. Und jetzt kommen wir auf den Text. Du hast wahrscheinlich etwas geschluckt, ich auch, als ich den Text gelesen habe. Da steht, das ist die Hochburg des Satans. Nirgends in der Bibel wird irgendeine Stadt als die Hochburg des Satans beschrieben, außer hier. Als der Ort, wo der Thron des Satans ist. Nun, niemand von uns würde gerne an diesem Ort leben, nicht so? Also, ein Ort, eine Stadt, wo die Hochburg des Feindes ist. Aber das war die Situation für die Menschen. Für die Christen, wo das Evangelium verkündet worden ist, Menschen kehrten zu Jesus um, aber sie lebten in diesem Umfeld, wo das Okkulte eben auch wahrscheinlich auch in Bezug auf diesen Schlangengott, oder? Feind, die Schlange, oder? Es war die Hochburg dort, auch dieses Asklepios. Und der Feind, er breitete sich dort aus. Und es war absolut kein Zuckerschlecken für die Christen, die dort lebten, Jesus nachzufolgen, weil sie erlebten Verfolgung. Der Antipas war einer dieser Jünger. Wir wissen nicht genau, wer er war, aber er war ein Nachfolger von Jesus in dieser Stadt Pergamon. Und er wurde getötet. Wie, wissen wir nicht, aber er wurde zum Märtyrer wegen seines Glaubens. Die Verfolgung in der damaligen Zeit, nicht nur in Pergamon, in Ephesus, in all diesen Sendschreibegemeinden, sie war überall da. Das kann man sich in unserem Umfeld gar nicht vorstellen, weil wir kennen das da nicht. Wir können höchstens von Zeugnissen, wie wir jetzt zuvor auch gehört haben, hören, es ist Realität. Es war damals Realität, es ist heute Realität. Und Jesus sagt den Gemeindegliedern, er sagt der Gemeinde, er bestätigt sie genauso wie zuvor auch die Christen in den vorhergehenden Gemeinden in Smyrna und auch in Ephesus. Ihr seid trotz der Verfolgung treu. Und sehr oft beginnen diese Schreiben genau mit dem, weil schlussendlich, wenn es in deinem Leben schwierig wird, wenn du sagst, okay, es wird schwierig, die Menschen, die sind mir nicht wohlgesinnt, ich bin nicht nur abgestempelt, sondern je nachdem muss ich damit rechnen, dass ich wieder Antipas zum Märtyrer werde, dann kostet der Glaube dich etwas. Er kostet dich sehr viel, auch wenn es dich nicht ins Märtyrertum führt. Und Jesus sieht diese Kirche, diese Pergamon-Kirche, die inmitten dieses satanischen Umfeldes lebt, dass sie standhaft sind, dass sie sich vom Feind nicht einlullen lassen, um Jesus abzukehren. Das ist eine Qualität, die die Christen in der damaligen Zeit hatten. Sie blieben Jesus mehrheitlich treu, trotz Verfolgung. Und Jesus bestätigt sie hier. Aber wenn wir mal etwas über das nachdenken, wie kommt es, dass dieser Ort zu einer Hochburg des Satans wird? Finde ich noch interessant. Die Menschen haben die Türen geöffnet. Dort, wo Menschen die Türen für das Feindliche, für das Okkulte öffnen, im Wissen oder auch im Unwissen, dort passiert es, dass der Feind hineinkommt und sich eine Hochburg baut. Am Anfang ist es noch keine Hochburg. Am Anfang ist es einfach so ein kleines Häuschen, oder? Und je mehr du die Türen öffnest, desto mehr Raum gewinnt der Feind. In dieser Stadt konnte der Feind über die Jahre, Jahrzehnte, über die Jahrhunderte, konnte er immer mehr Raum gewinnen. Und am Schluss war es wirklich, ja, im wahrsten Sinn des Wortes, wie Jesus hier offenbart. Das ist ja das, was Jesus hier offenbart. Es ist nicht einfach irgendwie die Feststellung des Johannes, sondern Jesus sagt, das ist ein Wort von Jesus. Und ich glaube, es ist gut, sich bewusst zu sein als Christ, wie der Feind wirkt und wie er auch sich eine Hochburg bauen will. Schau, diese Stadt Pergamon gibt es heute nicht mehr, aber der Feind erbaut heute noch Hochburgen für sich. Er baut sich heute noch einen Thron. Und er kommt nicht und sagt, hey, liebe Freunde des christlichen Zentrums, ich will mir hier in Rheinfeldern eine Hochburg bauen. Nein, das sagt er nicht. Er tut es einfach dort, wo Menschen sich ihm öffnen. Wo sie sich einlassen auch auf spirituelle Abenteuer außerhalb von Christus, außerhalb der biblischen auch Peripherie, sich aus was für Gründen auch immer ins Fahrwasser hineinbegeben, wo am Anfang sagt, oh, kein Problem, mal etwas Neues, spirituelle Erfahrungen machen und dann auf einmal wird es gefährlich. Schau, wir sind in Europa, sind wir genauso wie in Asien, sind wir in einem Umfeld, wo der Feind sich Hochburgen baut. Und zwar auch mit dem ganzen Kommen des New Age, der ganzen esoterischen Bewegung, wo so viele verharmlosen, na, das ist doch schön, ein paar Übungen machen hier und da. Es kommt immer mehr in die Kirche hinein. Und wird, ich mache einfach ein paar Turnübungen, oder? Es kann gefährlich sein. Es kann dich am Anfang so ganz harmlos erscheinen und dann immer mehr, oder? Das ist, wie der Feind wirkt. Ich möchte euch keine Angst machen, aber ihr müsst wissen, um was es geht. Dann nimmt er den kleinen Finger, dann die ganze Hand und am Schluss ist er der brüllende Löwe, von dem die Bibel sagt, dass er es ist. Und es geschieht, indem du immer mehr in Gefangenschaften hineinkommst, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Und Jesus spricht hier von Bereichen, oder die in die Gemeinde hineinkommen. Das heißt nicht, dass sie Jesus nicht treu waren oder sich Jesus absagten, aber sie wurden immer mehr in die Gefangenschaft hineingetrieben, weil das ist die Taktik des Feinds. Er will die Freiheit rauben. Er will die Freiheit verkaufen als so das Crème de la Crème. Und das sagt er hier, wenn es um den Vorwurf geht. Hast du schon mal, wenn du deine Bibel gelesen hast, von Biliam gelesen? Wer kennt den Biliam? Der Esel, ja. Ja, diese Geschichte lernen wir in der Sonntagsschule, oder? Aber hast du gewusst, der Biliam steht im Neuen Testament für mehr als der Esel? Wird im Neuen Testament ein paar Mal, glaube ich, drei oder vier Mal wird er erwähnt. Und er wird immer für dasselbe erwähnt, als der Verführer. Der Biliam, gehen wir zurück für diejenigen, die in der Sonntagsschule gut aufgepasst haben, oder? Der Biliam, der war, man könnte sagen, ein Wahrsager. Ich würde sagen, ein falscher Prophet. Würde wahrscheinlich etwas näher kommen als ein Wahrsager, oder? Manchmal sind die Grenzen sehr, sehr nah, oder? Falscher Prophet, Wahrsager. Die Israeliten, sie kamen von, woher kamen sie? Von Ägypten und sie wollten ins verheißene Land. Und sie mussten ja durch diese verschiedenen Territorien gehen, wo die Völker nicht sagen, willkommen Israel, schön seid ihr hier. Und sie kamen durch das Land Moab, glaube ich heutige Jordanien, wenn ich richtig bin. Sie kamen durch das Land Moab und da war der König, der Balak. Und er sagte, wir haben ein Problem. Wenn das Volk jetzt da einfach durchmarschiert, sind wir fix und foxy, oder? Sind wir raus. Und er hat gehört, der Balak, da hat es einen Prophet, der mit Jahwe in Verbindung steht und wir rufen den nun mal, oder? Und sein Job wird sein, dieses Volk zu verfluchen, dann habe ich das Problem los. Und er ruft ihn, komm, dann geht auch in diese Eselstory hinein und der Balak sagt, komm, wirst gekauft. Und dein Job ist es, das Volk Israel zu verfluchen. Und wir wissen, er connected mit Gott, bekommt Botschaften, aber es sind Botschaften des Segens. Es gelingt ihm nicht. Gott lässt es nicht zu, dass dieser Wahrsager, falsche Prophet, sein Gott, sein Volk verflucht. Und auch hier sehen wir die Taktik des Feindes. Wenn ihm das eine nicht gelingt, dann sagt er nicht einfach, okay, dann geben wir auf. Wir sind manchmal so, okay, dann war es wohl nicht, oder? Der Feind gibt nicht auf. Er sucht neue Wege. Sehr fies, was nun geschieht. Er sagt, wenn ich es mit dem Fluch nicht kann, dann mache ich es mit dem Fleisch. Und er gibt der Feind, der Satan, gibt dem Bileam diese Inspiration. Okay, ich kenne die Schwäche der Israeliten. Ich kenne ihre Geschichte. Und diese Schwäche nutze ich jetzt aus. Wir machen es mit ein paar Partys. Sag dem Balak, komm Balak, anstatt dass du diesem Volk Israel feindlich gestimmt bist, mach ein paar Partys für das Volk Israel. Ein paar Opferpartys, ein paar Ausschweifpartys und die Sache ist erledigt. Okay, wird gemacht. Der Balak schickt die Leute ins Camp, seine hübschen Frauen, die Männer. Oh. Sie fangen an zu opfern, den falschen Göttern, und es bleibt nicht bei den Opfern, es kommt zu, wie wir hier auch im Wort lesen, zu ganz viel immoralischem Verhalten. Man möchte sich das gar nicht vorstellen, möchte ich nicht. Was da abgegangen ist, es war eine aus Gottes Sicht Riesenschweinerei. Und brachte Zerstörung in das hinein. Und nun ist es hier spannend, was uns Jesus hier offenbart. Wir sind in der Kirche in Pergamon. Und hier in dieser Kirche hatten sie nicht den Balak oder den Bileam zu Besuch, die sind tot. Der Bileam, der wurde dann getötet, oder? Vom Volk Israel. Aber der Geist, der satanische Geist des Bileams lebt weiter. Und das ist die Message hier. Er lebt weiter. Ich habe letztes Mal über die Nikolaiten gepredigt, die bereits in Ephesus tätig waren. Die Nikolaiten waren eigentlich Nachfolger von, ja nicht Bileam, sie würden sich nicht, oh, das war die Lehre Bileams, aber sie taten genau das unter dem Geist des Bileams. Sie lehrten, ach, es ist okay, so ein bisschen Freizügigkeit, oder? Das machen alle anderen auch, oder? Es ist okay, wenn wir an so Opferfesten teilnehmen, weil in der Kultur der damaligen Zeit gab es diese Feste andauernd, überall, wo du hingehst, ja. War so mehr oder weniger, wie wenn du heute ins Kino gehst. Gehen wir zusammen ins Kino? Bist du dabei? Komm, nein, wir gehen zusammen an ein Opferfest. Das war die Situation. Und die Christen, wie Jesus hier offenbart, sie konnten dieser Verführung nicht widerstehen. Und sie taten es. Und es ist das, was Jesus hier sagt, hey, Freunde, kehrt um. Es ist nicht, wozu ihr als meine Braut, als meine Kirche bestimmt seid. Ihr seid bestimmt, ein heiliges Volk zu sein. Ihr seid bestimmt, meine Zeugen zu sein und meine Herrlichkeit zu reflektieren, oder? Und mir, nicht nur, wenn es darum geht, glaubst du an Jesus, sondern auch mit dem, was Jesus gelehrt hat. Das sagt die Bibel uns. Und ihr Freunde, die Jesus nachfolgt, ihr sollt alles halten, was ich euch gelehrt habe. Und die Christen in Pergamon taten das nicht. Jesus lehrte nicht, es ist okay, dass du deine Sexualität so auslebst wie jeder andere um dich herum. Das sagt Jesus nirgends. Das ist völlig unpopulär in der heutigen Zeit. machst dich völlig zum Outsider. Aber die Frage ist, wem gehören wir? Gehören wir zu Jesus oder gehören wir zu dieser Welt? Jesus sucht eine Endzeitbraut, die bereit ist. Wir haben zuvor gesungen, heilig, heilig bist du. Aber Jesus sagt auch, so wie ich heilig bin, sollt auch ihr heilig sein. Weißt du, das Problem, das ist ganz wichtig, wir haben ja hier in diesem Schreiben, in der Offenbarung, haben wir eine Zwischenbilanz. Das Problem ist nicht, dass wir als Christen Fehler machen oder dass wir versagen in dem oder dem. Es muss nicht immer in diesem Bereich sein. Das ist für Jesus nicht das Problem im Grundsatz. Das Problem ist, wenn du Falsches gut heißt. Und das passierte hier. Das ist das Problem. Wenn du sagst, es ist doch okay. Ja, es ist okay. Machen alle anderen auch, gehen an die Götzenfeste. Wieso nicht? Oder wir sollen doch kulturrelevant sein in unserer Zeit. Oder? Gehen an Schwingerfest zusammen, oder? Das darfst du. Nichts gegen das Schwingerfest. Es hat mir einfach zu viele Leute, darum würde ich dort nicht hingehen. Aber ja. Nichts Falsches dran. Aber sie gingen nicht ans Schwingerfest, oder? Street Parade, okay. Geh du an die Street Parade, ja, von mir aus, ja. Ist immer die Frage, ja, soll ich das oder nicht, Jesus? Aber es gibt doch Bereiche im Leben, wo du genau weißt, wenn du ehrlich bist mit dir selber, hey, das ist nicht in Ordnung. Wenn der Heilige Geist in dir wohnt, dann weiß, es ist nicht in Ordnung, dann sag nicht, es ist in Ordnung, weil es alle anderen auch tun. Das ist das Problem für Jesus. Und das war das Problem in der Gemeinde, oder? Weil sich die Nikolaiten eingeschlichen haben und gesagt, hey, das ist völlig okay, Leute, macht doch nicht so ein großes Zeug draus. Oder? Das ist das Problem. Wir leben unter der Gnade. Wir leben unter der Gnade, wo wir auch, egal wo wir versagen und fehlen, wir leben unter der Gnade, weil Jesus unsere Gerechtigkeit ist. Aber die Gnade hört dort auf, wo wir sagen, hey, es ist völlig okay. Das wird dann zu einer nicht mehr biblischen Gnade, sondern zu einer billigen Gnade. Und Jesus spricht in seinem Wort nicht von einer billigen Gnade, sondern von einer Gnade, die sein Leben gekostet hat. Deshalb sagt er, kehrt um. Wir haben heute die Taufe gefeiert von Miram. Die Taufe steht für dieses Umkehren. Weißt du, wenn wir das nicht verstanden haben, dann haben wir die Taufe in ihrer Essenz nicht verstanden. Die Taufe bedeutet, wir legen unser altes Leben, nicht nur bevor wir wiedergeboren wurden, sondern unser altes Leben mit all dem, was wir vorher getan haben, legen wir nieder. Und wir leben nun ein neues Leben, ein viel besseres Leben übrigens. Und ich glaube, Jesus ruft uns wirklich auch als Gemeinde in diese Botschaft der Sendschreiben, der Endzeitgemeinde hinein. Freunde, macht euch bereit für den Bräutigam. Bist du bereit für den Bräutigam? Bist du bereit? Ich frage euch. Seid ihr bereit? Sind wir wirklich bereit? Sind wir bereit auch in unserem Leben und ich weiß, jetzt wird es persönlich. Sind wir bereit, in unserem Leben auch die Dinge, es muss nicht über das sein, es muss nicht in deinem Leben das Sexuelle sein, es muss nicht irgendwo, ja, was sage ich immer, Praktiken sein, wo du eigentlich weißt, ich bin gar nicht so sicher, soll ich das überhaupt tun als Christ? Es kann auch irgendetwas anderes sein, aber wo du weißt, hey, na, eigentlich hilft es mir nicht, näher ans Herz des Vaters zu kommen, oder? Es kann ja irgendetwas sein. Aber sind wir bereit, hier geht es ja eigentlich um die Grundsätze, die uns Jesus hier offenbart, sind wir bereit, eben auch Dinge loszulassen, die uns vielleicht manchmal so lieb sind? Und manchmal ist es auch schwierig, Dinge loszulassen, weil sie uns gefangen genommen haben, weil der Feind eben so seine Kralle da hat. Und für das ist Jesus gekommen, Freunde, das ist die Good News, die gute Nachricht, um uns zu befreien. Und weißt du, jeder in diesem Raum, egal, vielleicht sagst du, weißt du, das ist für mich überhaupt kein Thema mit, was auch immer, Praktiken oder was auch sonst. Aber wir alle in dem oder dem Bereich sind noch nicht in der Freiheit, die Jesus für uns am Kreuz erkauft hat, wir alle. Und er geht mit uns allen einen wunderbaren Prozess, einen wunderbaren Weg. Er sagt, hey Freund, mein lieber Sohn, meine liebe Tochter, ich möchte noch mehr Freiheit für dich. Aber geh es an, sag nicht, das ist schon okay. Mein bester Kumpel hat genau dasselbe Problem. Nein, Jesus sagt, hey, geh es an. Ich möchte dich ermutigen, wenn der Heilige Geist dir Sachen in deinem Leben aufzeigt, dann geh es an, geh in die Seelsorge. Mach ein Sozo. Such einen Freund auf. Aber lass nicht einfach Gras über die Dinge heranwachsen. Und sag nicht einfach, hey, das ist doch schon gut. Ich habe es zweimal probiert. Weißt du, die Bibel spricht hier in diesen Sendschreiben auch vom Kampf. Oder auch in diesem Text. Wer siegreich aus dem Kampf, ein Kampf ist tough. Ich bin froh, dass ich noch nie in einem richtigen Krieg sein musste. Ich bin sehr dankbar. Aber wir sind in einem geistlichen Kampf, Freunde. Und der geistliche Kampf geht um dein Leben, um mein Leben. Und die Frage ist, kämpfen wir? Und dieser Kampf geht um die Freiheit. Für die Pergamoner war es der Kampf um die Freiheit. Sie kannten Jesus, aber sie waren nicht in der Freiheit. Und das eben auch spricht Jesus an, so dass die Gemeinde eben sich dem Kampf stellt und sagt, hey, wir wollen in diese wunderbare Freiheit kommen, auch wenn es mir, und da sind wir wirklich wieder bei der Gnade, auch wenn ich es versucht habe und ich versage, hey, dort ist die Gnade Gottes absolut da. Wenn ich nicht sage, hey, ist schon gut, es gehört jetzt halt zu meinem Leben, sondern nein, ich bleibe dran, Jesus, ich bleibe dran. Ich bleibe dran, nicht aus einer Religiosität heraus, sondern aus Liebe zu dir, aus Liebe zu Jesus, stelle ich mich meinem Kampf, meinen Kampffeldern, wo ich merke, da brauche ich Freiheit. Da bin ich noch nicht durchgebrochen. Hast du dich gewundert, wieso es so schöne Steine hat hier? Hä? Ja? Wer möchte einen Stein heute? Wer möchte einen schwarzen Stein? Hey, ich habe da eine Stunde lang gemalt. Also, der hatte wirklich einen Preis. Wer möchte einen Kohlestein? Nie? Ja, können wir probieren, oder? Du musst nur über den Stein beten, dann kommt schon gut. Du hast dich gewundert im Text, was der Text hier sagt, oder? Jesus sagt hier am Ende, diejenigen, lesen wir es, ich werde ihnen einen weißen Stein geben, in dem ein neuer Name eingraviert ist. Nun, was meint Jesus damit? In der damaligen Zeit, eben um auch diese Texte zu verstehen, müssen wir den Kontext kennen, sonst macht das keinen Sinn. In der damaligen Zeit, wenn du vor dem Richter warst, dann entschied der Richter Jemison, okay, das und das, doch, das reicht nicht für die Anklage, ich befreie dich von der Anklage, du bist befreit. Oder der Richter sagte, nein, das ist klar, die Beweise sind da, das gibt eine Verurteilung. Diejenigen, die vor dem Gerichtshof, vor dem Richter standen und verurteilt wurden für die Tat, die bekamen vom Richter einen schwarzen Stein. Der schwarze Stein symbolisierte die Anklage, die Verurteilung. Und der weiße Stein bekamen diese Menschen, die vor dem Richter standen, und der Richter sagte, Freund, du bist frei. Und das ist das, was Jesus hier aufnimmt, weil diejenigen, die im Kampf, eben siegreich, in der Offenbarung geht es immer um den Sieg. Um den Sieg von Jesus und um deinen Sieg. Und diejenigen, die siegreich in dieser Endzeit, wo wir sind, Freunde, Wir sind in der letzten Zeit. Wir sind's. Und diejenigen, die in dieser letzten Zeit, auch die sagen, ja, aber weißt du, es war schon von 2000 Jahren, der Petrusbrief redet über das, diese Spötter, die sagen, ja, weißt du, schon Jesus und alle redeten über das. Nein. Lies den zweiten Petrusbrief. Und Jesus sagt, hey, wenn du siegreich im Kampf bist, im Kampf nicht nur mir treu zu sein, sondern im Kampf für die Altarposition vor dem Bräutigam, als Braut, dann gebe ich dir einen weißen Stein. Das ist der Lohn, der weiße Stein, für die, die siegreich ihr Leben leben, die den Kampf gekämpft haben und in dem Sinne eben auch gerecht gesprochen sind von Jesus. Aber gleichzeitig eben deshalb auch das Schwarze. Wenn du in diesem Raum bist und du hast Christus in deinem Leben, dann bekommst du von Jesus, und wenn du diesen Lauf vollendest, bekommst du den weißen Stein. Das ist seine Message. Aber gleichzeitig sagt Jesus auch, hey, wenn es da in deinem Leben noch so, sagen wir mal, schwarze Steine gibt, die haben wahrscheinlich alle. Dann sag nicht einfach, ja, in meinem Garten hat es jetzt halt auch schwarze Steine, oder? Und vielleicht noch zwei, drei mehr, oder? Sieht das hübsch aus? Vielleicht weniger langweilig als nur weiß, oder? Ha? Aber Jesus liebt in dem Sinn primär das Weiße, das steht für das Heilige. Deshalb der Stein, der weiß ist. Und es ist die Liebe Jesus, die sagt, hey Freund, come on, lass dir diese Brocken einfach von mir, ich bin der Befreier, ich bin der Heiler, ich bin der Erlöser, lass meinen Geist an dir wirken. Komm zu mir, zum Befreier. Komm zu mir und ich, eben nicht du selber, aber ich werde an dir das wunderbare Werk tun. Wie in Pergamon. Ich weiß nicht, wir wissen nicht, wie das ausgegangen ist, wie die Pergamoner reagiert haben, als sie diese Botschaft hörten. Das war ihr Entscheid auch. Es ist immer auch dein Entscheid. Aber Jesus, er ruft uns wirklich auch, hey, das ist deine Identität. Das ist, wer du bist. Du bist erkauft, reingewaschen durch mein Blut. Und an dem ändert sich nichts. An dem ändert sich nichts. Aber gleichzeitig sind wir gerufen, diese Identität zu leben und zu verkörpern und auch dafür zu kämpfen. Und Jesus auch an die Bereiche heranzulassen, wo ich merke, es ist vielleicht schmerzhaft. Und wir haben wahrscheinlich alle solche Bereiche gehabt und wir werden sie ein Leben lang haben. Aber Jesus sagt, hey, so wie ich heute bin, soll ich nicht morgen sein. Mit meinen Baustellen, die ich habe in meinem Leben, möchte ich zu Jesus gehen. Egal welcher Art sie sind, und sagen, Jesus, erneuere du mich da. Mache mich immer mehr zu dieser heiligen Braut. Das ist die Botschaft an die Kirche in Pergamon. Das ist die Botschaft, die die Hoffnung gibt, weil das von Jesus für dich, ohne dass du etwas tun kannst oder musst, getan worden ist. Das ist Power, das ist Kraft, das ist Gnade. Aber dass wir in dieser Gnade auch leben. Und in unser Umfeld hinaustragen und bereit sind, auf den König, entweder bis er wiederkommt oder du vor ihm stehst. Jesus sucht eine Endzeitbraut. Eine Endzeitbraut, die bereit ist, die keine Kompromisse eingeht, sondern die Dinge angeht mit ihm, so dass wir immer schöner werden. Möchte jemand noch schöner werden? Ich weiß, ihr seid alle wunderschön. Möchte jemand noch schöner werden? Ja. Möchte jemand nicht schöner werden? Okay, ist dein Entscheid, du musst nicht schöner werden. Aber Jesus wünscht sich's für dich, weil er dich liebt, dass du noch schöner wirst. Das ist die Botschaft an die Gemeinde in Pergamon. Lasst uns beten. Jesus, wir danken dir, dass du uns berufen hast, nicht eine Gemeinde irgendwie zu sein. So ein Gemisch aus Schwarz und Weiß. Sondern du hast uns gerufen, den weißen Stein, wo sogar mein Name eingraviert ist, in Empfang zu nehmen. Und ich bitte dich, dass du in unserem Leben als christliches Zentrum, dass du in unserem persönlichen Leben, dass du offenbar wirst, dass deine Heiligkeit in unserem Leben sichtbar wird. Und dass deine Gnade uns immer mehr, es ist nichts anderes als deine Gnade, die uns zu dem macht, wozu wir bestimmt sind. Hilf uns, Jesus, auch zu erkennen, wo du in unserem Leben noch schwarze Steine ausmisten möchtest. Und vielleicht möchtest du ganz jetzt auch im Stillen Jesus sagen, weißt du, Jesus kommt nicht in dein Haus und räumt einfach etwas aus. Du musst dir keine Sorgen machen. Aber Jesus fragt dich, darf ich das ausmisten? Und vielleicht möchtest du jetzt in einem Moment der Stille auch Jesus bewusst auch an Bereiche in deinem Leben heranlassen, wo er etwas erneuert, vielleicht heilt, befreit oder einfach etwas anfängt, einen Prozess anfängt. Gibt es etwas, was du Jesus heute Morgen vor sein Kreuz bringen möchtest, ihm anbefehlen möchtest? Bitte Jesus für Mut. Es braucht wirklich Mut, auch Dinge in unserem Leben zu benennen. Und vor dich zu bringen. Schenke Mut, aber auch ein Herz, das demütig ist. Zu deinem Gnadenthron kommt, um auch loszulassen, abzulegen, Freiheit zu empfangen und auch das Neue, das Schöne, das Heilige zu empfangen. Danke, dass wir deine Braut sein dürfen, Herr. Deine makellose Braut. Danke, dass du uns zurüstest und auch Heilung bringst, wo wir Heilung benötigen, Lebensmuster, Gewohnheiten, was auch immer, Herr. Komm du und schaff du Neues.